Jagd und Naturschutz, das sollte eigentlich eine Einigkeit sein. Ich kenne auch sehr viele Jägerinnen und Jäger, die sich im Tierschutz engagieren und umgekehrt Tierschützer, die selbst Jägerinnen oder Jäger sind. Da ist auch, denke ich mal, grundsätzlich kein Widerspruch da, wenn man das bis ins Detail durchdenkt und dann auch wirklich universell für alle Wildarten, die es gibt, gleichrangig anwendet.
Wildragout. Rezepte für eine zeitgemäße Jagd. Eine Podcast-Serie des Südtiroler Jagdverbands. Schon Februar, der erste Donnerstag im Monat und damit Zeit für die zweite Ausgabe dieser Audioreihe des Südtiroler Jagdverbands. Dieser Podcast will aufklären, vertiefen und die Jagd aus der verstaubten Traditionskiste holen. Er liefert Fakten zu brisanten, oft emotional aufgeladenen Fragen und lädt ein, mitzudenken und mitzudiskutieren. Ich bin Anita Rossi, Journalistin und Podcasterin. Die Liebe zu Wald, Wiese und Berg und zu ihren Bewohnern hat mich zur Jagd geführt. In Jägerkreisen hört man gern, Jagd ist angewandter Naturschutz. Aber stimmt das auch? Was heißt eigentlich naturnah? Wie schützen wir Lebensräume wirklich? Im Sinne der Wildtiere, der Artenvielfalt und der Biodiversität. Darüber spricht diesmal Nadja Kollmann vom Südtiroler Jagdverband mit Klaus Hackländer, Professor an der Universität für Bodenkultur Wien, am Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft und auch Vorsitzender der Deutschen Wildtierstiftung.
Ich möchte gerne mit einer vielleicht etwas persönlichen Frage starten, und zwar habe ich mich natürlich vorbereitet und gesehen, dass Sie im Lauf Ihres Studiums schon mal mit der Deutschen Wildtierstiftung Kontakt hatten. Was hat sich in den Jahren, seit Sie da waren und jetzt, wo Sie wieder da sind, verändert?
Die Arbeit bei der Stiftung macht mir insofern sehr viel Spaß, als ich das Potenzial der Stiftung in den letzten Jahren gemeinsam mit meinem Team einfach noch mehr holen konnte. Es war sicherlich noch viel mehr drin aus meiner Sicht, wenn man ehrgeizig ist, bei den Themen, die wir behandeln, Naturschutz, Naturbildung. Und insofern bin ich jetzt sehr froh, dass wir so eine schöne Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt haben. Als ich angefangen habe, waren wir ungefähr 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt sind wir bei über 85. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir neue Aufgaben uns gestellt haben. Zum Beispiel die Eröffnung der Botschaft der Wildtiere, diese Erlebniswelt in der Hamburger Hafencity.
Für alle Hörerinnen und Hörer, die die Deutsche Wildtierstiftung jetzt vielleicht nicht kennen, könnten Sie kurz erläutern, was sind die Aufgaben der Deutschen Wildtierstiftung und wie wurde sie gegründet?
Die Deutsche Wildtierstiftung ist eine Privatstiftung, gegründet 1992 von Heimo G. Redwisch. Das war ein Hamburger Unternehmer, der seine Firma verkauft hat und dann die Erlöse praktisch in die Stiftung hineingesteckt hat. Die Stiftung lebt sozusagen vom Stiftungskapital, das gut angelegt wird. Sie lebt aber auch von Forschungs- und Naturschutzförderungen. Und sie lebt natürlich auch von Spenden, Zuweisungen von Gerichten oder eben auch von Nachlässen. Und mit diesem Geld werden verschiedene Arbeitsbereiche bedient, nämlich einerseits die Arten zu schützen in Deutschland, bedrohte Arten vom Aussterben zu schützen. Andererseits geht es darum, Lebensräume zu schaffen oder zu erhalten. Es geht darum, Konflikte mit Wildtieren zu lösen. Und es geht vor allen Dingen auch darum, Menschen für Wildtiere zu begeistern. Das heißt, diese vier Arbeitsschwerpunkte bilden auch unseren Alltag. Und wenn man Beispiele für die einzelnen Bereiche vielleicht geben möchte, ist, dass wenn wir an Artenschutz denken, bedrohte Arten vom Aussterben zu bewahren, da haben wir Projekte von der Küste bis zu den Alpen. Es sind Projekte zum Beispiel zum Schreiadler, einer sehr seltenen Adlerart in Europa, die in Nordostdeutschland noch vorkommt, auch Pommernadler heißt. Es geht um den Feldhamster, der in mittleren Deutschland sehr leidet unter den Bedingungen in der intensiven Landwirtschaft. Und wir sind aber auch im Süden der Republik im Alpenraum unterwegs. Zum Beispiel setzen wir uns sehr stark für die Gämse ein. Andererseits aber auch dieses Jahr insbesondere im Alpenraum durch die Wahl des Tier des Jahres. Das ist ein Titel, den auch die Deutsche Wildtierstiftung vergeben darf. Und das ist dieses Jahr ja der Alpenschneehase, um den wir dann uns zumindest ein Jahr ganz besonders kümmern. Beim Bereich Lebensräume schaffen und erhalten muss man wissen, wir haben über 8000 Hektar Fläche, die wir verwalten dürfen. Das sind streng geschützte Gebiete, es ist ein Wildnisgebiet dabei, wo so der Mensch sich komplett zurückzieht, wo wir schauen, dass natürliche Prozesse stattfinden können. Wir sind Teil der großen Familie des nationalen Naturerbes. Das sind ehemalige Truppenübungsplätze von der Roten Armee oder auch von der Volksarmee der DDR, die vom Staat übertragen werden an Stiftungen, mit dem Ziel, dort auch naturnahe, wildnisähnliche Gebiete zu schaffen und dann auch dort eben die entsprechenden Maßnahmen zu setzen. Das heißt, die Stiftungen bekommen das geschenkt, müssen dann aber auch die Maßnahmen dort setzen. Im Bereich Lebensraum schaffen und erhalten geht es aber auch um die Frage, können wir das nur in Schutzgebieten machen? Und wir versuchen auch in landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich genutzten Flächen eine wildtierfreundliche Landnutzung zu probieren, zu testen, anhand von Indikatoren und auch zu messen, ob das funktioniert. Das machen wir zum Beispiel auf unserem Gut Klippelshagen. Das ist 2.500 Hektar Land- und Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Und diese Ergebnisse natürlich auch mit und für die Wissenschaft auch entsprechend dann sichtbar zu machen, um später zu den Politikern zu gehen und zu sagen, schau her, wenn du das so machst, hast du die und die Erfolge im Artenschutz, das kostet dich so und so viel Euro pro Hektar und dann kann der Staat das Land überlegen, ob es zum Beispiel dann Förderprogramme für diese Maßnahmen dann umsetzen möchte. Beim Bereich Konflikte lösen mit Wildtieren sind wir sehr stark in der Jagdpolitik engagiert, wenn es darum geht, diesen Forst-Jagd-Konflikt oder manche nennen das ja auch Wald-Wild-Konflikt, der ja nicht als solcher bezeichnet werden sollte, tatsächlich auch zu entschärfen, wo wir die Stimme sind für die Hirsche und für die Rehe, für diejenigen, die angeblich jetzt schuld sind, dass wir den Waldumbau nicht hinbekommen. Wir zeigen anhand konkreter Beispiele, dass es naturnahe Wälder geben kann mit hoher Dichte an Schalenwildarten, ohne dass es Probleme gibt im Waldumbau. Dass also die Jagd oder die Bekämpfung von Schalenwildarten eben nicht der einzige Weg ist, um einen naturnahen Wald hinzubekommen, sondern dass da eben auch die Motorsäge eine große Rolle spielt, nämlich auch die Lebensraumgestaltung und vor allen Dingen auch das Jagdmanagement, das dazu führt, dass Rothirsch, Rehe und andere Pflanzenfresser eben integriert werden können in den Wald, ohne dass man sie als reine Schädling immer sehen muss. Naja, und der letzte Arbeitsbereich, Menschen für Wildtiere begeistern, machen wir bundesweit, indem wir zum Beispiel mit Waldkindergärten zusammen pädagogische Konzepte entwickeln, um Kleinstkinder bis hin eben zum Schulalter hinzuführen zu dieser Naturerfahrung, ein Thema, was immer wichtiger wird, weil ja durch die Urbanisierung auch die Menschen naturentfremdet werden und gar keinen Bezug mehr haben, gar nicht mehr wissen, was draußen passiert und damit auch nicht Anteil nehmen können an dem, was vielleicht Wildtiere für Erfahrungen machen müssen aufgrund unserer Landnutzung, aufgrund unserer Infrastrukturen, die wir bauen. Wir sind auch aktiv im Internet. Wir haben eine sehr schöne Kinderseite, wildtierfreund.de. Da kann man also spielerisch entdecken, was Wildtiere brauchen, wo man sie beobachten kann und was wir als Menschen tun können, um ihnen zu helfen. Und nicht zuletzt eben jetzt auch die Botschaft der Wildtiere in Hamburg mit 2200 Quadratmeter Dauerausstellungsfläche über unsere Wildtiere, über die Vielfalt, über ihre Fähigkeiten, aber auch über die Herausforderungen in der Kulturlandschaft, wie unsere Lebensräume aussehen und wie wir sie anders gestalten können für unsere Wildtiere. Und dann gibt es dort in diesem schönen Komplex in der Hafencity eben auch unser Naturfilmkino. Das ist Deutschlands einziges Naturfilmkino, wo wir auch einen europäischen Naturfilmwettbewerb ausgeschrieben haben. Und jeden Mittwoch läuft ein Kinofilm, meistens auch mit Experten im Nachgespräch oder eben auch mit den Filmemachern selbst. Und dann haben wir eine Lernwerkstatt, das heißt einen außerschulischen Lernort, wo Kinder im Grundschul- und Volksschulalter spielerisch mit Naturmaterialien in der Stadt Themen rund um Wildtiere bearbeiten.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, Wildtiere, um die es sich ja dreht hauptsächlich, und auch die Jagd. Die Jagd wird ja sehr oft angefeindet, jetzt von naturschutzfachlicher Seite und anderen. Darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen. Und die Jagd verteidigt sich sehr oft, indem sie sagen oder die Jägerschaft sagt, Jagd ist angewandter Naturschutz. Ist das denn so?
Naja, man muss sich das konkret anschauen, wie groß die Lücke ist zwischen Theorie und Praxis. Tatsächlich ist es so, dass seit den 90er Jahren ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat im Naturschutz. Wir müssen uns vorstellen, Naturschutz ist ja kaum 100 Jahre alt. Man hat sich vor 100 Jahren ungefähr überlegt, da gibt es Arten, die sehe ich gerne. Meistens waren es Vögel oder eben große Säugetiere. Und man gesagt hat, die werden weniger wegen uns Menschen, weil wir die Lebensräume zerstören oder die Qualität der Lebensräume zunichte machen. Und da hat man gesagt, wir brauchen jetzt diese Schutzgebiete für die Tiere. Und wenn man sich jetzt anschaut, in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts wurden sehr viele Schutzgebiete tatsächlich ins Leben gerufen, aber die Zahl der Arten ist weltweit trotzdem runtergegangen. Und dann kam man eben drauf, dass man eben nicht nur in Schutzgebieten Naturschutz machen kann, sondern dass man Naturschutz auf die Fläche bringen muss. Deswegen hat auch dann in den 90er Jahren der Naturschutz erkannt, dass wenn man Flächen nutzt oder wenn man natürliche Ressourcen, zu denen auch Wildtiere gehören, nutzt und diese Nutzung nachhaltig ist, dass das einen wichtigen Beitrag leisten kann zum Artenschutz. Das hat nicht nur die IUCN, die Weltnaturschutzorganisation, gesagt, sondern später dann auch die Biodiversitätskonvention, die hat das übernommen, hat auch festgestellt, dass wenn ich Menschen die Möglichkeit gebe, zu nutzen, dass das auch Anreize schafft, um diese Ressource zu erhalten. Das heißt, Schutz durch Nutzung war damals so ein Konzept, oder Wise Use hat man das im Englischen auch genannt. Wenn ich meine Wildressource so nutze, dass sie nicht ausstirbt, sondern dass sie auch von nächsten Generationen genutzt werden kann, dann trage ich dazu bei, dass die Art erhalten bleibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was noch nicht bei allen Naturschützern angekommen ist, aber in der neuen Generation auf jeden Fall schon gelebt wird. Und jetzt ist halt die Frage, ist das bei der Jagd immer der Fall? Wir haben wenigstens in Mitteleuropa die letzten 100 Jahre, seitdem die Jagd auch gesetzlich ordentlich geregelt ist, keine Art durch die Jagd verloren. Im Gegenteil haben wir sicherlich einige Arten retten können durch die Jagd, einmal durch die Nutzung und einmal auch durch die Tatsache, dass die Jagd ja auch eine Dienstleistung oft darstellt für den Naturschutz, indem sie zum Beispiel Arten, die andere Arten bedrohen, reguliert, zum Teil auch reduziert, um eben Lebensbedingungen zu verbessern für diejenigen, die vom Aussterben bedroht sind. Also Jagd und Naturschutz ist theoretisch kein Widerspruch, aber es gibt natürlich auch in der Praxis sehr viele Belege dafür, dass die Jagd auch entsprechend negative Konsequenzen haben muss. Aber man muss hier ganz spezifisch unterscheiden zwischen der Jagd und manchen Jägerinnen und Jägern. Also Jagd an sich ist gut, aber nicht jeder Mensch, der die Jagd ausübt, tut auch Gutes. Und diese sogenannten schwarzen Schafe, die es gibt, diejenigen, die nicht nachhaltig jagen, diejenigen, die vielleicht auch unterschiedliche Ansichten haben, was die Wertigkeit von Tieren jeweils angeht, die machen natürlich dann das Bild kaputt, was man theoretisch haben könnte, wenn sich alle nach den Spielregeln halten würden.
Also so wie Sie es jetzt erklären, klingt das ja, als würde das gut ineinander sich verflechten können, Jagd und Naturschutz. Woran liegt es aber dann, dass Jagd und Naturschutz sehr oft missgünstig gegenüberstehen?
Also das ist wirklich ein kleines Mysterium, muss man sagen, weil die Jagdverbände sagen ja auch immer, wir sind die Vertreter des angewandten Naturschutzes. Die Naturschutzverbände erkennen das wenig an oder teilweise auch gar nicht. Und je weiter sie sozusagen auch an die Spitze kommen der Verbände, desto größer sind die Diskrepanzen. Vielleicht geht es da auch um eine Deutungshoheit. Wer hat jetzt wirklich hier die Kompetenz und wer hat das Sagen? Es ist sicherlich so, dass wenn Sie tiefer hineingehen in die Basis, dass dort das Verständnis zwischen Jagd- und Naturschutzverbänden viel größer ist oder zwischen Ausübenden, weil die dann eben vor Ort auch besser kooperieren und wo auch, ich sag mal, jetzt keine ideologischen Grenzen sind, wo man sagt, ich rede nicht mit dem, sondern wo einfach klar ist, wenn ich manchen Arten helfen will, dann brauche ich den Jäger oder die Jägerin, die dann entsprechend zum Beispiel Beutegreifer reduziert, damit die Beute entsprechend eine größere Überlebenschance hat. Da funktioniert das eigentlich ganz gut. Wie bei vielen Dingen in unserer Gesellschaft, beim Reden kommen die Leute zusammen. Und wenn das nicht passiert, dann redet man übereinander, aber nicht miteinander. Und dann passiert eben oft ein Missverständnis, eine falsche Erwartungshaltung. Und man muss natürlich auch sagen, der Mensch ist einer, der gerne Feindbilder pflegt. Man muss ja jemand anderem die Schuld geben, wenn irgendwas nicht gescheit funktioniert, um vielleicht auch von den eigenen Fehlern abzulenken. Und das wird bei diesem Thema sicherlich auch eine Rolle spielen.
Also wir haben ja Naturschutzgruppen, Naturschutzvereine, aber dann auch Tierschutzorganisationen. Als Jägerschaft bekommt man relativ selten, sage ich jetzt, Probleme oder wird selten angeschwärzt von Naturschutzvereinen, sehr viel öfter doch von Tierschutzorganisationen oder, wie Sie schon angesprochen haben, Tierrechtsorganisationen. Was steckt da dahinter?
Man muss ja den Unterschied verstehen zwischen Tierschutz und Tierrechten. Beim Tierschutz geht es darum, dass das Tier, solange es lebt, ein glückliches Leben hat, ein Leben auch mit Freude und Würde. Der Tierschutz hat prinzipiell nichts gegen den Tod. Solange das Töten tierschutzgerecht ist. Beim Tierrecht geht es wirklich um das individuelle Recht eines jeden Lebewesens, eine Zukunft zu haben. Das heißt, die Tierrechtsbewegung ist auch gegen das Töten, weil das Töten natürlich dem Tier die Zukunft nimmt, wie auch immer die aussehen mag. Man darf bei der Tierrechtsbewegung im Prinzip nur aus ganz wenigen Außenbefällen tatsächlich ein Tier töten, zum Beispiel aus Notwehr, aber nicht, weil man zum Beispiel Fleisch essen möchte oder ein Fell braucht oder andere tierische Nebenprodukte. Und natürlich schaut der Tierschutz sehr stark darauf, dass das Töten in der Jagd tierschutzgerecht ist oder, wie die Jagd sagen würde, weitgerecht. Weil wir müssen ja sagen, das ist jetzt vielleicht für manche nicht so schön zu hören, aber Weitgerechtigkeit, also der ethische Umgang mit Wild, ist viel älter als der Tierschutz, den wir heute kennen. Man kann auch sagen, Weitgerechtigkeit ist der Ursprung des Tierschutzes. Das heißt, in unserem Kulturkreis in Europa ist sowieso eine Maxime, eben den schmerzlosen Tod hinzubekommen, mit technischen Möglichkeiten, die wir heute durch die Waffentechnik zum Beispiel haben. Die Tierrechtsbewegung, die wird man nie auf seine Seite bringen können, weil die natürlich das Töten selbst in Frage stellt und damit prinzipiell gegen die Jagd sein muss. Da wird man auch nicht einig werden. Das sind einfach zwei verschiedene Welten. Aber Jagd und Naturschutz, das sollte eigentlich eine Einigkeit sein. Ich kenne auch sehr viele Jägerinnen und Jäger, die sich im Tierschutz engagieren und umgekehrt Tierschützer, die selbst Jägerin oder Jäger sind. Da ist auch, denke ich mal, grundsätzlich kein Widerspruch da, wenn man das bis ins Detail durchdenkt und dann auch wirklich universell für alle Wildarten, die es gibt, gleichrangig anwendet.
Was würden Sie sagen, funktioniert Naturschutz alleine? Also wenn eine Gruppe von Personen unabhängig der Interessen sagen würde, wir machen Naturschutz, nur wir machen Naturschutz und wir können das alleine, funktioniert das nachhaltig?
Ja, wenn die Gruppe groß genug ist und divers genug ist, ist klar. Also wenn sich alle, die sich mit Naturschutz beschäftigen, zusammentun würden, von Schutzgebietsverwaltungen über die Jagd bis hin zu Gruppen, die gern Tiere wieder einbürgern wollen und so weiter. Wenn das alles eine große Gruppe wäre, dann würde das funktionieren. Nachdem das ja Einzelinteressen oft sind, wo auch widersprüchliche Zielsetzungen da sein können, vermeintlich widersprüchliche Zielsetzungen von wegen Nutzung, ja. Darf man Tiere nutzen? Ist das okay? Oft wird leider auch in diesem Bereich etwas vermischt, nämlich Artenschutz und Tierschutz. Es ist ganz oft so, auch in der Diskussion über die Wildtiere, die durch die Jagd reguliert werden, dass wir dort einen Graubereich haben zwischen Naturschutz und Artenschutz und Tierschutz, wo es eben nicht darum geht, Arten zu erhalten, sondern wo es um den individuellen Tierschutz geht. Und viele Naturschutzverbände verlassen auch normalerweise nicht ihren Pfad, aber ab und zu passiert das auch, dass sie dann entsprechend fast schon in Richtung Tierschutz oder Tierrechtsbewegungen gehen und eigentlich das große Ganze nicht mehr im Auge haben, insofern als es wirklich darum geht, die Arten zu erhalten, mit verschiedenen Gruppen, mit gleicher Zielsetzung, aber unterschiedlichen Wegen dorthin zu gehen. Und ich glaube, da brauchen wir viel mehr Verständnis füreinander, wir brauchen viel mehr Toleranz, Respekt und auch Austausch, also Wissen über Motivationen, über Wege, über Lösungen. Und ich glaube, wenn wir mehr miteinander reden würden und nicht übereinander, dann wäre es auch viel einfacher für unsere Wildtiere, einen guten Lebensraum zu schaffen.
Wenn wir uns jetzt anschauen, was die Jägerschaft tun könnte, um aktiv sich im Naturschutz einzubringen, können Sie vielleicht ein Beispiel, ein konkretes Beispiel nennen, wo Jäger jetzt schon aktiv Naturschutz betreiben?
Ja, also es gibt ja da in ganz Europa viele Beispiele dafür, wie sich die Jagd einsetzt. Erst vor kurzem gab es ein sehr erfolgreiches Wiedereinbürgerungsprojekt in Rheinland-Pfalz zum Luchs. Und da war die Jägerschaft, der Landesjagdverband in Rheinland-Pfalz, federführend dabei, dieses Projekt an Land zu ziehen und eben auch dann umzusetzen. Ja? Etwas, was man aus Naturschutzkreisen manchmal vielleicht skeptisch sieht, weil man sagt, was wollen die jetzt da? Ja, wollen sie denn schießen? Wollen sie mehr aussetzen? Nein, man unterschätzt es, wie sehr auch Jägerinnen und Jäger eben tatsächlich Artenvielfalt haben möchten, ohne jetzt gleich immer an Schießen zu denken. Bodenbrüter, die aufgrund der hohen Prädationsrate, die wir haben, kaum noch Chancen haben. Es sind ja nicht nur die Prädatoren da, die natürlicherweise da sind, sondern wir haben auch Tiere, die bei uns ursprünglich nicht vorhanden waren und eingeführt wurden, die sogenannten Neubürger oder Neozoen, Waschbär, Marderhund, Mink. Diese Arten machen ja noch einen zusätzlichen Druck auf diese Bodenbrüter und dann kommen noch die vielen Hauskatzen, die draußen Freigänger sind oder sogar verwildert sind. Und in diesen Gebieten, da arbeiten Naturschutz und Jagd sehr gut zusammen, weil die Jagd eben dann die Beutegreifer, denen es nicht schlecht geht, die zahlreich vorhanden sind, tatsächlich lokal sehr ausdünnt, um zum Beispiel Brachvögeln, Kiebitzen, Bekassinen, Rebhühnern tatsächlich auch noch eine Chance zu geben, dass die eben ihren Nachwuchs tatsächlich auch hochkriegen. Dieser Beispiele gibt es sehr viele, die gehen eben von Wiedereinbürgerung über Bestandsregulierung von Gewinnern in der Kulturlandschaft, wie zum Beispiel Rotfuchs oder Krähen, bis hin, dass tatsächlich auch Lebensräume geschaffen werden oder erhalten werden. Das ist ja, glaube ich, auch das Besondere bei den Jägern, dass sie tatsächlich im Gegensatz zu vielen Naturschützern nicht geklumpt irgendwo vorkommen, sondern flächendeckend verteilt sind. Gerade auch in Ländern, wo wir ein Revierjagdsystem haben, wo es auch eine ganzjährige Hegeverpflichtung gibt, wo wir tatsächlich auch sehen, dass Privatpersonen mit ihrem eigenen Geld tatsächlich auch Dinge tun, die sicherlich vorteilhaft sind für Arten, die nachher auch genutzt werden können jagdlich. Aber durch Lebensraumverbesserungen profitieren eben so viele andere. Ich denke hier an die Brachen, die zum Beispiel mit Hilfe der Jägerschaft finanziert und angelegt werden, die für Feldhasen so wertvoll sind. Aber dort, wo ich Brachen anlege, profitieren natürlich auch andere Bodenbrüter zum Beispiel oder Insekten oder alleine die Pflanzenvielfalt. Und damit passiert schon sehr viel Gutes für unsere Natur und vom Lebensraum über Regulierung von Beutegreifern bis hin zur Wiedereinbürgerung haben wir eigentlich eine ganz große Palette, wo wir sagen können, ja, Jagd kann angewandter Naturschutz sein.
Wenn wir jetzt den Blick auf die andere Seite wagen, gibt es auch Bereiche in der Jagd, die Ihnen hinsichtlich Naturschutz Kopfschmerzen bereiten oder die direkt oder indirekt für den Naturschutz auch eine Gefahr, potenzielle Gefahr bedeuten könnte?
Ja, also es gibt natürlich Dinge, die sowohl dem Tierschutz als auch dem Artenschutz zuwiderlaufen. Nämlich immer dann, wenn illegale Dinge passieren, wenn eben Tiere getötet werden, die stark bedroht sind. Durch Gift, durch Abschuss passieren leider in ganz Europa sehr viele Dinge, die dem Artenschutz völlig zuwiderlaufen. Warum diese Menschen das tun, erschließt sich mir nicht, aber sie tun es. Sie werden auch selten wirklich dafür belangt, weil sie ja auch natürlich schwer zu entdecken sind. Manche sind so ungeschickt und legen Spuren, sodass sie dann tatsächlich auch zu einer Verurteilung kommen. Aber da sind dann die Strafen doch vergleichsweise milde und nicht wirklich abschreckend. Insofern ist da sicherlich auch noch viel Luft nach oben. Wir nennen das im Fachjargon Wildlife Crime, also die Kriminalität gegenüber Wildtieren. Und das ist eben nicht nur, wie schon angesprochen, ein Thema für den Artenschutz, wenn bedrohte Arten vom Himmel geholt werden, sondern es ist eben oft auch ein qualvoller Tod, wenn ich an das Gift denke, was oft ausgelegt wird, wo die Tiere einfach nicht so sterben, wie sich das zum Beispiel die Jagd laut Gesetz beziehungsweise auch nach den Waldgerechtigkeitsprinzipien der Verbände entsprechend verhalten sollte. Und Gott sei Dank ist es so, dass dieses Illegale immer weniger zum Kavaliersdelikt wird, sondern dass wir eine Generation von Jägerinnen und Jägern aktuell in Europa haben, wo wir tatsächlich sehen, dass die das auch nicht wollen, sondern dass die auch gegen diese schwarze Schafe vorgehen. Und das sind nicht nur die Funktionäre, die Sonntagsreden halten, sondern es sind tatsächlich auch Funktionäre, die dann das durchsetzen, beziehungsweise eben dann auch die Basis, die entsprechend auch niemanden mehr schützt, der sowas tut, weil im Endeffekt das ja immer diese vielen guten Dinge, die die Jagd tun kann für den Artenschutz, zunichte macht. Weil diese kriminellen Dinge, die landen sofort in der Zeitung. Wenn ich jetzt aber etwas Gutes tue für den Artenschutz, dann ist das keine Meldung wert, weil das ist ja nichts Besonderes.
Gibt es vielleicht auch Schwierigkeiten oder Probleme in jagdpolitischer Hinsicht? Also ich denke jetzt an gewisse Landesjagdgesetze, die in Deutschland erlassen werden hätten sollen letztes Jahr, wo auch die Deutsche Wildtierstiftung da nicht ganz einverstanden war. Was können Sie dazu sagen?
Also man muss natürlich wissen, wer macht die Gesetze. Das sind ja nicht die Jägerinnen und Jäger oder die Jagdverbände, sondern üblicherweise ist der Gesetzgeber, also das Parlament. Und die haben manchmal eben andere Einflüsterer, sage ich mal, als die Jagd selbst. Wir haben leider eine Entwicklung aufgrund dieser Tatsache, dass wir die Wälder umbauen müssen in Richtung klimafitte Wälder, gleichzeitig die Wälder aber aktuell stark leiden durch den Klimawandel, Trockenstress, Borkenkäfer, Wind, Stürme, dass natürlich jetzt es geboten ist, tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Wälder sich wieder entwickeln können. Und vielen, die aus der Forstseite kommen, sind eben diese großen Pflanzenfresser ein Dorn im Auge, weil die verhindern die schnelle Zielerreichung. Und was man dann tut, ist, dass man sagt, okay, wir erhöhen den Jagddruck, gesetzlich festgeschrieben, auf diese Schalenwildarten. Man merkt dann relativ schnell, dass das nicht funktioniert, weil natürlich will das Wild nicht geschossen werden, also weicht es aus, räumlich oder zeitlich. Es ist unvorhersehbarer in seinem Verhalten. Und was kommt dann als nächstes? Dann wird eben praktisch fast ganzjährig die Jagd ausgerufen. Dann wird es noch scheuer, das Wild. Dann fängt man an, mit Nachtsichtgeräten zu arbeiten, dass man den Tieren also auch noch die Möglichkeit, sich in der Nacht zurückzuziehen, entsprechend nimmt. Es ist praktisch so ein Wettrüsten zwischen Wild und Gesetzgeber. Und das ist etwas, was dann auch wiederum gegen den Tierschutz spricht. Wir haben jetzt kein Artenschutzproblem beim Reh zum Beispiel. Aber wenn man die Waldgerechtigkeit über Bord schmeißt, Muttertierschutz über Bord schmeißt, dann sind wir als Deutsche Wildtierstiftung auch da und erheben unsere Stimme, gemeinsam oft mit den Jagdverbänden, weil es kann ja nicht sein, dass die dem auch zustimmen. Sie sind keine Schädlingsbekämpfer, sie wollen auch nicht diejenigen sein, die gegen Waldgerechtigkeit agieren, sondern eben auch für einen Umgang mit dem Wildtier plädieren, der eben der Würde dieser Tiere auch entsprechend gerecht wird. Und das bedeutet auch, dass man ihnen einfach mal Ruhezeiten gibt und Ruheorte gibt, wo sie nicht ständig in Gefahr sind, vom Menschen getötet zu werden. Ja, und das ist nicht nur, ich sag mal, eine moralische Verpflichtung, sondern aus wissenschaftlicher Sicht ist es auch für mich eine rationale Verpflichtung, hier den Gesetzgebern zu sagen, so was ihr da vorhabt, wird sowieso nicht funktionieren. Macht doch einfach das, was die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten schon mehrfach gezeigt hat, nämlich durch cleveres Jagen, durch Intervallbejagung und Schwerpunktbejagungsflächen, viel eher das Ziel zu erreichen, als durch eine simple Erhöhung des Jagddruckes. Das ist etwas, was man vor 50 Jahren geglaubt hat, funktionieren. Es tut aber nicht so. Das heißt, wir müssen wirklich was Neues machen und irgendwie müssen wir die Gesetzgeber eben auch daran erinnern, dass es vielleicht ein bisschen mehr Wissen gibt als das, was die Lobbygruppen, die ihnen das eingeflüstert haben, kennen.
Wo würden Sie sagen, wo gibt es noch Bedarf, wo Jagd und Naturschutz besser zusammenarbeiten könnten? Wo gibt es Orte oder Sachverhalte, wo ein engerer Kontakt, ein besseres Zusammenarbeiten nötig wäre?
Was, glaube ich, in Zukunft immer wichtiger wird, ist, dass wir eine Möglichkeit haben, dass Lebensräume miteinander vernetzt sind. Das heißt, dass es einen Austausch geben kann zwischen Wildpopulationen. Wir als Deutsche Wildtierstiftung setzen uns auch sehr dafür ein, dass zum Beispiel diese sogenannten Rotwildbezirke die gerade in Süddeutschland vorhanden sind, wo also Rotwild zum Teil nicht geduldet wird. Und in Baden-Württemberg zum Beispiel darf Rotwild nur auf 4% der Landesfläche leben. Überall sonst muss es ganzjährig sozusagen geschossen werden. Das sind Dinge, die die Population langfristig natürlich in Frage stellen, weil wenn es keinen genetischen Austausch gibt, ist klar, dass das Tier landet irgendwann auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere, weil sie genetisch verarmen. Und wir sehen ja vielerorts jetzt schon in Deutschland genetische Untersuchungen, die zeigen, was sich jetzt schon in den Populationen tut. Also nicht nur, dass man merkt, dass die genetische Vielfalt zurückgeht, sondern dass es schon Missgeburten gibt, Unterkieferverkürzung, blinde Kälber und so weiter. Und ich glaube, dieses Thema Lebensraumvernetzung ist eines, wo Jagd und Naturschutz noch viel mehr zusammenarbeiten müssen, denn davon haben beide was. Die einen, die Wildtiere nutzen, die anderen, die sie einfach nur erhalten möchten und vielleicht beobachten möchten. Da muss man sicherlich gemeinsam an einem Strang ziehen, weil die Stimmen für diese Lebensraumvernetzung, die sind schon leise und nur punktuell zu vernehmen. Hier braucht es eine stärkere Stimme. Und da, denke ich, sind die Interessen auf beiden Seiten ohnehin gleich. Und da muss man vielleicht auch manchmal über den Schatten springen und sagen, okay, wir tun uns mit den anderen zusammen, wir bilden große Allianzen mit allen, die die Natur erhalten wollen und die Natur auch erleben wollen und die sie vielleicht auch nutzen wollen und haben da dann vielleicht auch die Möglichkeit, dass wir Korridore in unserer intensiv genutzten Landschaft tatsächlich freihalten können. Und ein anderes großes Thema ist sicherlich die Frage, wie wir von den fossilen Brennstoffen loskommen, wie wir mit Hilfe der erneuerbaren Energien unsere CO2-Bilanzen verbessern können und wie wir das schaffen, ohne den Artenschutz zu torpedieren. Weil viele der Dinge, die wir im Ausbau der erneuerbaren Energien tun, sind erstmal nicht positiv für die Wildtiere oder eben auch für den Artenschutz. Wenn wir an Wasserkraft denken, sind diese Querverbauungen einfach Barrieren. Die müssen wir überwinden durch Fischaufstiegshilfen zum Beispiel. Wenn wir an Windkraft denken, dann müssen wir schauen, dass diese Windkrafträder nicht überall stehen, sondern nur dort, wo sie wenig Schaden anrichten können, wo sie auch abgeschaltet werden, wenn bestimmte Windstärken vorhanden sind, die zum Beispiel für Fledermäuse ideale Windstärken sind zum Fliegen. Oder wenn man im Prinzip auch Sensoren dann einsetzt, die merken, wenn Vogelschwämme kommen, dass die dann eben auch abrupt abstoppen. Wir sehen das aber auch im Bereich Biomasse, wo wir im Prinzip unsere Landschaft und die Lebensräume total verändern, indem wir zum Beispiel schnell wachsende, hohe Vegetation in Form von Mais anbieten. Die Vermeisung der Landschaft führt dazu, dass viele Tiere ihren Lebensraum verlieren. Ein paar wenige profitieren, wie Wildschweine zum Beispiel, von denen wir nicht zu wenig haben, aber andere, die aus der Offenlandschaft kommen, wie Feldhase, Feldhamster, Feldlerche, Rebhuhn, die sind eben die Leidtragenden. Und hier müssen wir auch versuchen, neue Wege zu schaffen. In der Wildtierstiftung hatten wir das Projekt der bunten Biomasse mit weniger Ertrag, aber mit höherer Biodiversität. Und wenn wir als Gesellschaft bereit sind, dafür auch ein paar Cent hinzulegen, sozusagen die Mindereinnahmen des Landwirten zu kompensieren, dann gibt es da auch die Möglichkeit, dass sich das der Gesetzgeber auch dann entsprechend als Agrarförderungsmaßnahme überlegen kann. Nicht zuletzt dann noch die Sonnenenergie, Photovoltaik. Wir sehen den Ausbau dieser Photovoltaik in ganz Europa. Und die schlechteste Variante ist, das in der freien Feldflur aufzustellen und dann auch noch einzuzäunen. Damit habe ich vielleicht den Lebensraum etwas aufgewertet, weil dort kein Mais mehr steht und irgendwelche Kräuter angepflanzt werden und irgendwelche Vögelchen und Wildbienen sich freuen. Aber das ist eine Lebensraumfragmentierung für viele andere, die einfach dort Barrieren vorfinden, nicht hinein können. Das gilt es auch gemeinsam anzugehen. Naturschutz und Jagd müssen hier sehen, dass bei den erneuerbaren Energien einiges passiert, was für die Umwelt, wenn Sie jetzt ans Klima denken, sicherlich sehr gut ist, aber was man noch besser machen kann, wenn man an die Wildtiere oder den Artenschutz denkt, eine sehr gute Möglichkeit der Kooperation, weil hier die Ziele auch die gleichen sein sollten, nämlich so viel wie möglich Biodiversität bei gleichzeitig geringstmöglichem Schaden in der Kulturlandschaft, das wäre natürlich das Ziel sowohl für den Naturschutz als auch für die Jagd.
Der allerbeste Naturschutz ist zweifelsohne gegen Klimawandel vorgehen, mit und ohne Jagd. Wir machen aus Vorurteilen und Unwissen Ragout, Wildragout. Und nehmen die Jagd genauer ins Visier, gemeinsam mit Expertinnen und Experten von überall her. Schauen wir noch kurz nach Südtirol. Der Naturschutz ist auch hier gefragt. Im besten Fall tägliche Praxis durch die Hände von Jäger und Jägerinnen. Wie lässt sich Lebensraum konkret verbessern? Was kann Jagd dazu beitragen? Und wie funktionieren unsere Schutzgebiete eigentlich im Detail, jenseits der Schlagworte? Dazu gibt es jetzt ein kurzes Gespräch mit Benedikt Terzer, Geschäftsführer des Südtiroler Jagdverbands und selbst Jäger. Benedikt, du bist seit 2019 Geschäftsführer vom Jagdverband. Du bist Jurist von der Ausbildung. Du bist noch sehr jung. Was hat dich persönlich überhaupt zur Jagd gebracht?
Nun, bei mir war es eine persönliche Begebenheit, und zwar der vor kurzem verstorbene Firmenpate meines Vaters hat mir als Kind immer schon von der Jagd vorgeschwärmt und von den Ausflügen in die Natur. Und eines Tages hat er mich dann endlich mitgenommen, da war ich so 5 oder 6 Jahre alt, und von da an hat mich diese Faszination eigentlich nicht mehr losgelassen.
Aber in deiner Herkunftsfamilie bist du der Einzige?
Ganz richtig, in meiner Herkunftsfamilie bin ich der einzige Jäger. Und damit bin ich, muss ich eigentlich sagen, in guter Gesellschaft bei den aktuellen Jungjägerinnen und Jungjägern in Südtirol. Denn wenn wir so Umfragen machen, nicht repräsentative, aber in den Ausbildungslehrgängen an der Forstschule Latemar, dann sehe ich, dass ungefähr die Hälfte der angehenden Jäger keinen direkten Vorfahr als Jäger in der Familie hat. Also die Hälfte davon sind absolut Queransteiger, wenn man so will.
Das heißt, du warst schon Jäger, als du junger Jurastudent warst?
Bei mir war es so, dass ich mit 18 schon versucht habe, die Jägerprüfung zu absolvieren. Früher war es so, dass die Schießprüfung an erster Stelle stand, und an zweiter Stelle hatte man dann die Theorie zu absolvieren. Und bei der Schießprüfung hat es dann nicht klappen wollen. Beim Training immer sehr gut. Bei der Prüfung war die Aufregung dann offensichtlich etwas groß. So geht es vielen, bin ich auch in guter Gesellschaft. Und dann habe ich die Prüfung für einige Zeit mal beiseite gelegt, dieses Ansinnen. Und im 4. Uni-Jahr war ich in Mailand. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt könnte ich ja mal die Jägerprüfung auch in Mailand machen und nicht in Südtirol, sondern mal schauen, wie es anderswo funktioniert. Dann habe ich zunächst die Jägerprüfung in Mailand absolviert und dann in einem zweiten Schritt auch noch in Südtirol. Für einen deutschsprachigen Südtiroler sicher zu Beginn nicht ganz einfach, weil man natürlich auch die ganzen Wildtiere, insbesondere eine Vielzahl dutzende Vogelarten, muss man ja in italienischer Sprache dann natürlich aus dem Stegreif abrufen können. Also nicht nur die Namen, sondern auch die Wildtiere erkennen, um mal ein Beispiel zu machen, die ganzen Pflanzen. Aber wie gesagt, das hat sicher nicht geschadet.
Bist du jetzt treffsicher?
Absolut, das habe ich schon zum Glück oft unter Beweis stellen können, unter anderem als Bezirksmeister im Unterland.
Als du deinem Umfeld erzählt hast, dass du Jäger wirst, was war denn da die erste Reaktion?
Nun, ganz interessant, die Reaktionen waren unterschiedlich. Zum Teil gab es Staunen, positiven Zuspruch und etwas seltener dann vielleicht auch etwas distanzierteres Verhalten oder Beobachten oder Aussagen im Sinne von, ja, wie schaffst du es, ein Tier zu töten zum Beispiel? Ja, also ich könnte das nie übers Herz bringen, das hört man dann schon. Aber im Endeffekt, ich stelle da ganz gerne eine Gegenfrage und sage, ja, sag mal, isst du denn selbst Fleisch? Und dann kommt sehr häufig ein Ja zurück und ein etwas verlegenes Ja. Und dann sage ich dann ganz gerne, ja, schau mal, du hast das Töten ja nur delegiert. Das macht dann halt meistens irgendein Metzger. Häufig geht es da um Tiere aus Massentierhaltung, denn wir wissen ja, der Fleischkonsum betrifft ja häufig Tiere, die aus Massentierhaltung kommen und nicht unbedingt ein Tier, das auf einer Südtiroler Weide oder Alm ein glückliches Leben hatte. Und umso mehr bin ich einfach der Auffassung, dass wenn wir Fleisch essen, dann sollten wir Verantwortung übernehmen, und es gibt eben auch kein ethisch wertvolleres Fleisch, abgesehen vom gesundheitlichen Aspekt und vom ökologischen Fußabdruck. Aber wenn wir Fleisch essen, dann gibt es sicher keine Alternative zu Wildfleisch, wenn wir jetzt diese verschiedenen Standards anschauen.
Stichwort hast du geliefert, ökologischer Fußabdruck.
Es kommt immer wieder der Vorwurf, dass durch ein gutes Wildbestandsmanagement, wie wir es in Südtirol haben, dass die Wilddichte eigentlich künstlich hochgehalten wird und dass man dann natürlich umso mehr Wild hat, das dann geschossen werden soll. Was sagst du dazu?
Nun, da muss man ganz klar das System beobachten und den Kontext. Also hier in Südtirol haben wir beispielsweise alle Maßnahmen untersagt, die zu einer künstlichen Hochhaltung des Wildbestandes führen würden. Das heißt zum Beispiel, die Wildfütterung mit Kraftfutter ist hier im Unterschied zu anderen Gebieten auf der Welt verboten. Das heißt, bei uns kann das Wild noch wild sein. Es ernährt sich von dem, was die Natur ihm schenkt. Und das ist schon mal ganz wichtig. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, wir leben in einer Kulturlandschaft. Ganz Europa, besonders Mitteleuropa, ist eine von Menschenhand geprägte Kulturlandschaft und da gibt es keine natürlichen Gleichgewichte mehr. Das bedeutet, es braucht
auch in den Alpen nicht.
Auch in den Alpen nicht, ganz klar. Auch die Almen, wo viele Menschen heute glauben, ja, die sind wunderschön und die hat die Natur so geliefert. Nein, die Almen sind vor Jahrhunderten von Menschenhand geschaffen worden, indem durch Brandrodung die Waldgrenze nach unten gedrückt wurde und heute haben wir da eine besonders wertvolle natürliche Gegebenheit oder Symbiose, wo wir sagen, der Mensch kann auch positiv sich auf die Naturvielfalt auswirken. Ja? Und das gilt eben in dem Moment auch für viele Bereiche der Kulturlandschaft. Und da braucht es, wie gesagt, das menschliche Eingreifen. Man kann natürlich auch Gegenfragen stellen und sagen, ja, was wäre denn, wenn wir nicht mehr jagen würden? Ist eine legitime Frage. Und da sage ich, wir müssen ja nur vor die eigene Haustür blicken. Stichwort Nationalpark Stilfser Joch. 1983 ist die Jagd infolge eines Rekurses von Tierrechtsaktivisten untersagt worden. Und was ist dann passiert? Das Rotwild, also vor allem die Hirsche, haben sich explosionsartig vermehrt. Der Bestand ist sprichwörtlich durch die Decke gewachsen und das hat dann zu irreversiblen Schäden am Wald geführt und auch zum Ausbruch einer Epidemie der gefährlichen Paratuberkulose. Und dann hat Rom, hat der Staat, hat ISPRA eingesehen, das geht so nicht weiter, wir müssen hier eingreifen. Und seitdem findet auch im Nationalpark Stilfser Joch, das ja eigentlich ein Schongebiet ist und damit ein Schutzgebiet der höchsten Kategorie, auch dort findet Jagd statt, nur eben mit einem anderen Begriff, mit dem Begriff des Wildtiermanagements.
Wir haben eben diese Schongebiete, also italienweit, aber Südtirol hat auch andere Arten von Schutzgebieten, wo Jagd entweder nicht oder nur bedingt erlaubt ist. Wie funktioniert das eingebettet in diesem Naturschutzgedanken?
Es gibt Wildschutzgebiete, dann gibt es zum Beispiel Natura 2000 Gebiete, also das sind alles unterschiedliche Ansätze von Naturschutzflächen, Naturschutzgebieten. Die Schongebiete machen in Südtirol 7% der Landesfläche aus, das also der gesamte Nationalpark Stilfser Joch ist ein Schongebiet. Dann haben wir in Südtirol noch eine stolze Fläche von Wildschutzgebieten, das sind zum einen die vom Landesgesetz geschützten Biotope und zum anderen die Liegenschaften, die der Agentur Landesdomäne, also sozusagen der Landesforst, das sind alles dann Wildschutzgebiete. Ja. Und dann gibt es noch eine dritte wichtige Schutzkategorie, die sogenannten Natura 2000 Gebiete, die gehen auf europäischen Ursprung zurück, und zwar auf Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aus dem Jahr 1992 und auf die Vogelrichtlinie, die schon 1979 erlassen wurde. Und auf diese Rechtsgrundlagen aufbauend hat Südtirol immerhin 150.000 Hektar der Landesfläche, also knapp 20% als Natura 2000 Schutzgebiete eingestuft, wo dann bestimmte Eingriffe untersagt sind. Man muss aber generell sagen, vom Naturschutzaspekt her und vom Schutzgebietsmanagement haben wir in Südtirol nirgendwo einen sogenannten Käseglocken-Naturschutz. Das heißt, es ist nicht so, dass der menschliche Eingriff dann auf Null gestellt wäre, sondern der menschliche Eingriff wird dann etwas abgestuft durchgeführt, etwas weniger, also etwas schwächer, nur das notwendige Minimum, gerade in Schongebieten, ja, da ist dann nur wenig Eingriff erlaubt, aber nicht kein Eingriff. Also auch dort wird Jagd notwendig und durchgeführt, nur eben mit dem Begriff des Wildtiermanagements.
Und in den Biotopen?
In den Biotopen ist es so, dass in kleinen Biotopen, das heißt, die kleiner als 10 Hektar sind, da ist Jagd überhaupt verboten. Und wenn die Biotope größer als 10 Hektar sind, dann gibt es da ganz konkrete Auflagen. Und zwar darf dann nur die Fuchsregulierung stattfinden, sowie die Erfüllung des Abschussplanes für Schalenwild, also für Rehwild, für Rotwild und Gamswild im Rahmen des Abschussplanes.
So mancher Jäger, so manche Jägerin versteht sich als Naturschützer. Wieso und in welchem Rahmen hat das Bestand?
Es ist so, dass wir da eine wichtige Organisation haben auf globaler Ebene. Das ist die Weltnaturschutzunion, sogenannte IUCN. Und die hat einen wichtigen Slogan sich auf die Fahnen geschrieben. Und der heißt Schutz durch Nutzung. Ja, also der Mensch soll nicht ausgeschlossen werden aus der Nutzung, sondern dem Menschen sollen Anreize gegeben werden, dass er in dem Moment, wo er ein Gebiet für sich beanspruchen kann, dass er dann auch sozusagen Interesse hat, das Gebiet an und für sich selbst und die nächsten Generationen zu erhalten. Das auf die Jagd heruntergebrochen bedeutet, dass wir in Südtirol sowie überall auf der Welt wissen, das sagt uns die Wissenschaft, das sagen uns die Forscher, dass der Lebensraum der Superfaktor ist, also der wichtigste Faktor, um Arten zu schützen und zu erhalten. Und in dem Moment, wo ich das weiß als Jäger, dann ist es wichtig, dass ich selbst auch mir an die Nase fasse und sage, okay, was kann ich selbst tun und dazu beitragen, um Lebensräume zu erhalten? Und das hat dazu geführt, dass in Südtirol sehr viele Jagdreviere schon seit vielen, vielen Jahren Lebensraumverbesserungen in die Wege leiten. Das kann beispielsweise die Pflegemaat sein von aufgelassenen Almen. Das kann aber auch sein, dass man Korridore durch geschlossene Latschenfelder schneidet, um auf diese Weise dann wieder den seltenen Raufußhühnern, also insbesondere dem Birkwild, einen Lebensraum zu schaffen. Und in dem Moment, wo ich das leiste, dann trage ich als Mensch, als Jäger, sehr wohl und aktiv dazu bei, dass wir die Naturvielfalt erhalten. Und da kann man ein ganz plastisches Beispiel ja ganz gut anbringen, und zwar Verhältnis Seerose zu Teich. Also in dem Moment, wo eine Seerose kein Gewässer hat, in dem sie wachsen kann, dann wird sie verschwinden. Und so geht es auch mit den Wildtieren. Das heißt, in dem Moment, wo ein Birkhahn, also ein Spielhahn, keinen geeigneten Lebensraum vorfindet, dann wird er verschwinden. Und vor diesem Hintergrund ganz klar, die Südtiroler Jägerschaft sieht das als ihre Aufgabe, Mitaufgabe, den Lebensraumschutz, Lebensraumpflege, aktive Pflege, also nicht nichts tun und sich zurückziehen, sondern sehr wohl aktiv eingreifen. Und da werden jedes Jahr tausende ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet, zum Teil auch mit einer wertvollen Unterstützung des Amtes für Natur. Also da gibt es auch eine sehr wertvolle Zusammenarbeit zwischen behördlichem Naturschutz, auch privat organisierten Naturschutz und auch einen engen Austausch mit der zuständigen Forstbehörde.
Jetzt müssen sich Jäger und Jägerinnen natürlich an ganz viele Regeln halten. Was passiert aber mit dem Phänomen der Wilderei? Ist es denn ein Problem in Südtirol?
In Südtirol können wir sagen, dass wir das Glück haben, dass die Wilderei nur eine Randerscheinung ist. Wilderei taucht dort auf, wo es keine Disziplin gibt, wo es keine Kontrollen gibt und vor allem, wo ein System dysfunktional ist, also wo es einfach da, wo der Wurm gewissermaßen drin ist. Ja. Hier in Südtirol können wir sagen, dass es historisch gesehen sehr wohl ein Problem gab mit der Wilderei, und zwar einmal zu Zeiten, als es Armut gab, sprich Kriegszeiten, Zwischenkriegszeiten. Das war natürlich dann so, dass die Leute so arm waren, dass sie wildern mussten. Sie waren darauf angewiesen, sonst hätten sie nicht überlebt, hätten sie die Kinder nicht über den Winter gebracht. Diese Zeiten haben wir Gott sei Dank schon lange hinter uns gelassen. Und dann ist zu sagen, es gab noch einen anderen historischen Kontext, und zwar die Sache mit dem Nationalpark Stilfser Joch. Da hat das Jagdverbot, das von heute auf morgen aufoktroyiert wurde, also auferzwungen wurde, dazu geführt, dass sich die Leute zum Teil gegen den Staat dann aufgelehnt haben, rebelliert haben und teilweise dann aus Trotz zur Wilderei gegriffen haben. Heute ist das aber anders, weil es auch im Nationalpark die geregelte Entnahme gibt. Aber wenn wir diese besonderen Begebenheiten beiseite stellen, dann können wir sagen, dass wir in Südtirol heute ein sehr, sehr valides System haben, ein Jagdsystem, das zwei wichtige Säulen hat, um die Wilderei in Zaum zu halten. Das sind zum einen die 70 hauptberuflichen Jagdaufseher in Südtirol. Das ist eine Dichte, die ihresgleichen sucht. Und zum zweiten haben wir in Südtirol ein soziales Revierjagdsystem. Das bedeutet, dass jeder Bürger es sich leisten kann, zu einem wirklich erschwinglichen Preis in seiner Heimatgemeinde, und das ist ganz wichtig, also nur in der Wohnsitzgemeinde darf ich zur Jagd gehen. Das heißt, jeder kennt den anderen und man schaut sich gegenseitig auf die Finger, und das ist im Endeffekt die wirksamste Form der Prävention von etwaiger Wilderei.
Von dieser Randerscheinung her, von welchen Zahlen, Statistiken sprechen wir da überhaupt?
Nun, wenn man sich den Schnitt der letzten Jahre anschaut, dann ist es so, dass zwischen 1, 2, maximal 3 Fälle von Wilderei pro Jahr aufgedeckt werden, also sehr wenige Fälle. Es ist so, dass es sich mitunter um Leute handelt, denen der Jagdwaffenpass schon vor Jahren entzogen wurde, die somit schon aus dem Verkehr gezogen wurden. Und sollte es sich um einen Jäger handeln, dann kann man ihm nicht mehr helfen, auf gut Deutsch gesagt. Denn in dem Moment, wo jemand eine Straftat als Jäger begeht, dann setzt er alles aufs Spiel. Das bedeutet, in dem Moment verliert er seinen Jagdwaffenpass und damit das wichtigste Dokument, um seiner Passion nachgehen zu dürfen. Also vor diesem Hintergrund ist jeder Jäger immer sehr, sehr vorbildlich und auch vorsichtig unterwegs, weil er weiß, die kleinste Verfehlung kann dann zum Verlust des Waffenpasses führen. Das bedeutet, man darf nichts riskieren. Und gerade wenn es um schwerwiegende Übertretungen geht, dann kennt der Staat in dem Moment, die Questur, auch keine Toleranz. Und das ist auch wichtig, dass hier auch dann durchgegriffen wird, dass man da auch keine falschen Signale aussendet.
Dieser Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von Swarovski Optik produziert. Das Thema Naturschutz und Jagd wird uns auch in der nächsten Folge von Wildragout begleiten, mit anderen Aspekten im Alpenraum. Im März besuchen wird uns die junge Wildbiologin Antonella Labate von Federcaccia Lombardia und von der Stiftung UNA, Uomini e Natura. Alle Folgen kannst du natürlich auf der Homepage des Südtiroler Jagdverbands nachhören unter www.jagdverband.it. Ebenso auf unserem YouTube-Kanal. Termine und Infos findest du außerdem auf dem Instagram-Account und dem WhatsApp-Kanal des Südtiroler Jagdverbands. Die Musik in unserem Podcast stammt von David Frank.